Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Klar, Mama. Wir bleiben im Garten, die Kissenburg steht schon, die Taschenlampen sind geladen und wir haben genug Chips für eine ganze Woche. Das war die Lüge, die uns die Freiheit erkauft hat. Mein Kumpel Mark hat so überzeugend geginst, dass ich fast selbst geglaubt hätte. Wir würden die Nacht friedlich zwischen den Rosenbüschen und dem alten Apfelbaum verbringen. Aber kaum war das Licht im Schlafzimmer meiner Eltern aus, schlichen wir uns raus. Drei Freunde, bewaffnet mit einer Videokamera, einer halb kaputten Bluetooth-Box und dem Hochmut von 16-Jährigen, die denken, dass ihnen die Welt gehört. Unser Ziel? Der alte Waldfriedhof am Stadtrand, ein Ort, den man nach Sonnenuntergang normalerweise meidet, es sei denn, man hat eine Vorliebe für verwitterte Grabsteine und Stille, die so tief ist, dass man sein eigenes Blut in den Ohren rauschen hört. Wir wollten Geister erschrecken, Ghost Hunting, nannten wir das, als wäre es ein verdammter Sport. Wir wollten die Toten filmen, uns über den Aberglauben der Alten lustig machen und morgen in der Schule die Helden sein. Der Zaun am Friedhof war an einer Stelle verbogen. Wir schlüpften hindurch wie Schatten, kaum waren wir auf dem Gelände, änderte sich die Luft. Sie war kälter, schwerer und roch nach feuchter Erde und vergessenem Leben. Wir lachten noch, aber es klang hohl, fast schon gezwungen. Mark schaltete die Bluetooth-Box ein und ließ verzerrte Gruselgeräusche abspielen, Kettenrasseln, ein falsches Stöhnen. Wir dachten, das wäre lustig. Wir dachten, wir wären die Jäger. Wir ahnten nicht, dass wir längst im Visier waren. Wir steuerten auf die alte Gruft der industriellen Familie im hinteren Teil des Friedhofs zu. Die Engel aus Marmor wirkten im fahlen Mondschein wie erstarrte Wächter, deren Augen uns folgten.
Hey, ihr Penner! Kommt raus!
Brüllte Mark in die Dunkelheit, während er die Box noch lauter drehte. Das Echo seiner Stimme wurde vom Wald geschluckt und dann passierte es zum ersten Mal. Die Musik auf der Box wurde langsamer. Die Töne verzerrten sich zu einem tiefen, mahlenden Grollen, das nicht mehr von der SD-Karte stammen konnte. Mit einem knallartigen Geräusch platzte der Lautsprecher stille plötzliche, schneidende Stille.
Echt witzig, Mark, flüsterte ich, aber Mark starrte nur auf das rauchende Plastikteil in seiner Hand. Er hatte gar nichts gemacht. Und dann hörten wir es. Es war kein Stöhnen aus einer Box. Es war ein Geräusch, das direkt von unter unseren Füßen kam. Ein tiefes, rhythmisches Scharren. Als würden Fingernägel über die Innenseite von lackiertem Holz kratzen. Erst an einem Grab, dann am nächsten, dann überall um uns herum. Das Kratzen wurde schneller, gieriger.
Weg hier, schrie ich, doch meine Beine fühlten sich an wie Blei. Der Boden unter uns begann zu vibrieren. Ein feiner Nebel stieg aus den Rissen der Grabplatten empor und in diesem Nebel sahen wir sie. Es waren keine durchsichtigen Gestalten aus Hollywood-Filmen. Es waren Schatten tiefschwarz, dunkler als die Nacht selbst, ohne Gesichter, nur mit langen, knochigen Gliedmaßen, die sich ruckartig bewegten. Sie kamen nicht auf uns zu, sie umzingelten uns. Ein eiskalter Windstoß riss uns fast von den Füßen. Und mit ihm kam ein Geruch, der so bestialisch nach Verwesung stank, dass mir der Mageninhalt hochkam. Wir rannten los, stolperten über Wurzeln und Grablichter, die plötzlich wie von Geisterhand in einem unnatürlichen Violett entflammten. Hinter uns hörten wir nicht nur Schritte. Wir hörten Stimmen, hunderte von Stimmen, die gleichzeitig flüsterten, klagten und lachten. Ein Wahnsinn aus Lauten, der direkt in unseren Köpfen widerhallte. Wir erreichten den Zaun, doch die Lücke, durch die wir gekommen waren, war weg. Da war nur noch massiver, rostiger Stahl, der bis in den Himmel zu ragen schien. Ich drehte mich um und sah Mark. Er kniete auf dem Boden, die Hände auf die Ohren gepresst. Vor ihm stand einer der Schatten. Er beugte sich über ihn. Und ich sah, wie Marks Atem als schwarzer Rauch aus seinem Mund gesogen wurde. In diesem Moment begriff ich es. Wir hatten die Toten nicht geweckt, wir hatten sie beleidigt. Wir waren Eindringlinge in ihrem ewigen Schlaf und sie forderten jetzt ihren Zoll. Ich schloss die Augen und betete. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich flehte um Vergebung, um Licht, um ein Ende dieses Albtraums. Plötzlich wurde es warm. Ein grelles Licht schnitt durch die Dunkelheit. Hajo? Mark? Seid ihr da drin? Es war mein Vater. Er stand auf der anderen Seite des Zauns mit seiner großen Arbeitslampe. Die Schatten verschwanden im Bruchteil einer Sekunde, als wäre das Licht für sie wie Säure. Die Stimmen verstummten, der Gestank war weg. Wir zitterten am ganzen Körper, als mein Vater uns durch das Tor half, das plötzlich wieder ganz normal da war. Ihr Idioten, schimpfte er. Ich hab gesehen, wie ihr abgehauen seid. Eure Mutter kriegt einen Herzinfarkt. Er dachte, wir hätten nur Angst vor der Dunkelheit gehabt. Er dachte, wir wären einfach nur dumme Jungs. Doch als ich zu Hause im hell erleuchteten Wohnzimmer saß, sah ich auf mein T-Shirt dort, wo Mark mich vorhin im Laufen kurz festgehalten hatte, war kein Schmutz. Da war ein Abdruck, ein Handabdruck, der aus feinem, grauem Friedhofstaub bestand. Und das Schlimmste? Auf Marks Rücken, direkt unter seinem Hoodie, sah man die blassen Streifen von Fingernägeln. Lange, dünne Streifen, als hätte jemand versucht, ihn festzuhalten. Wir zelten nie wieder im Garten, denn wenn es nachts still wird, höre ich es immer noch, dieses Scharren. Und ich weiß, sie warten nur darauf, dass ich wieder den Zaun übersteige. Manche Mutproben, Hajo, bezahlt man ein Leben lang. Mein Vater denkt, die Sache wäre erledigt. Er sitzt unten in der Küche, trinkt sein Bier und murmelt was von Jugendsünden und Hausarrest. Aber er hat die Schatten nicht gesehen. Er hat nicht gespürt, wie die Kälte einem das Mark aus den Knochen saugt. Ich liege in meinem Bett, das Deckenlicht brennt. Ich werde es nie wieder ausschalten. Und ich starre auf das T-Shirt mit dem grauen Handabdruck, das ich in die Ecke geworfen habe. Der Staub leuchtet ganz schwach, ein ungesundes, fahles Grau, das im Takt meines Herzschlags zu pulsieren scheint. Und dann ist da Mark. Wir haben seit der Rückkehr kein Wort gewechselt. Er saß wie eine leblose Puppe im Auto, den Blick starr auf das Armaturenbrett gerichtet. Als er ausstieg, hat er mich kurz angesehen und in seinen Augen war nichts mehr von dem Mark übrig, den ich seit der Grundschule kannte. Da war nur noch Leere, eine bodenlose, schwarze Tiefe. Gegen 2 Uhr morgens vibriert mein Handy, eine SMS von Mark, nur ein Wort. Hörst du es? Ich halte die Luft an zuerst, ist da nur das Summen des Kühlschranks von unten. Doch dann, ganz leise, fängt es an. Ein Kratzen hinter der Tapete direkt neben meinem Kopfkissen. Scha, scha, scha. Es klingt nicht wie eine Maus. Es klingt wie jemand, der versucht, sich durch den Beton und den Putz zu mir vorzuarbeiten. Und draußen im Garten, da, wo unser Zelt steht, ich höre das Flattern von schwerem Stoff, als würde jemand das Zelt im Kreis schleifen. Ich schleiche zum Fenster und ziehe den Vorhang nur einen Millimeter beiseite. Mein Herz setzt aus. Im Garten brennt kein Licht, aber ich kann alles sehen. Das Zelt ist zerfetzt. Die Kissen liegen verstreut im Gras, als hätte ein wildes Tier sie zerfleischt. Und mitten im Garten steht eine Gestalt. Sie trägt Marks Hoodie, aber sie ist viel zu groß. Die Arme hängen bis zu den Knien herunter und die Gliedmaßen wirken mehrfach gebrochen, in unnatürlichen Winkeln verbogen. Die Gestalt starrt nicht zum Haus. Sie starrt auf den Boden, dorthin, wo wir die Lüge von der Kissenburg aufgebaut hatten. Plötzlich dreht sich das Ding um. Es hat kein Gesicht. Dort, wo Augen sein sollten, sind nur zwei tiefe Einbuchtungen, aus denen dieser graue Friedhofsstaub rieselt wie aus einer Sanduhr. Es hebt den Arm und zeigt direkt auf mein Fenster. Ich springe zurück, falle über meinen Schreibtisch. Mein Atem geht stoßweise. Das Kratzen in der Wand wird jetzt zu einem Hämmern. Jemand will rein. Nicht ins Haus. In mein Zimmer. Ich greife nach meinem Handy, will Mark anrufen, aber das Display zeigt nur statisches Rauschen, dann eine Stimme aus dem Lautsprecher. Das ist Marks Stimme, aber sie klingt, als käme sie aus einem tiefen Brunnen voller Schlamm. Hajo, hilf mir, sie lassen mich nicht los. Sie sagen, der Kreis muss geschlossen werden. Einer von uns ist noch dort geblieben. Einer von uns gehört jetzt ihnen. Ich verstehe es nicht. Wir waren zu dritt, ich, Mark und Lukas.
Lukas!
Wo zum Teufel ist Lukas? Mein Gehirn rast. Hatten wir Lukas überhaupt dabei, als mein Vater uns am Zaun abgeholt hat? Die Erinnerung verschwimmt, als wäre sie mit diesem grauen Staub bedeckt. Ich renne aus dem Zimmer die Treppe runter, in die Küche zu meinem Vater.
Lukas, wo ist Lukas?
Schreie ich, mein Vater schaut mich verständnislos an. Er setzt die Flasche ab. Hajo, was redest du da? Du und Mark, ihr seid allein zum Friedhof abgehauen. Wer soll Lukas sein? Die Kälte in meinem Bauch wird zu Eis. Wir waren zu dritt losgezogen. Ich weiß es. Ich sehe sein Gesicht vor mir. Doch auf allen Fotos auf meinem Handy ist Lukas weg. Da ist nur eine schwarze Silhouette, wo er eigentlich stehen sollte. Die Schatten haben ihn nicht nur geholt, sie haben ihn aus der Welt radiert. Und jetzt kommen sie für den Rest. Das Hämmern an meiner Zimmertür oben hört auf. Stattdessen höre ich, wie sich die Haustür langsam öffnet. Das Quietschen der Angeln kenne ich genau, aber mein Vater merkt nichts. Er starrt weiter auf den Fernseher, der nur noch Rauschen zeigt. Hinter ihm, im Schatten des Flurs, sehe ich die langen, dünnen Finger, die sich um den Türrahmen legen. Der Geruch nach feuchter Erde füllt den Raum. Die Schatten fordern keinen Zoll, Hajo. Sie fordern alles. Ich sehe, wie sich der Staubabdruck auf meinem T-Shirt, das ich noch trage, langsam ausbreitet. Er kriecht über meine Haut wie schwarzer Schimmel. Ich kann nicht mehr schreien. Meine Stimme ist weg, ersetzt durch das Echo der Toten. Lukas ist schon dort, Mark ist auf dem Weg. Und ich bin die nächste Schicht in der ewigen Nachtwache. Wenn du das hier hörst, geh niemals über den Zaun. Denn wenn sie dich einmal berührt haben, finden sie dich immer wieder. Egal, wie hell das Licht brennt. Es ist jetzt 4 Uhr morgens. Das elektrische Summen der Nachttischlampe ist das einzige Geräusch in meinem Zimmer. Aber es klingt in meinen Ohren wie ein vorbeifahrender Güterzug. Ich habe versucht zu schlafen, wirklich. Aber jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich diesen Friedhofsstaub vor mir. Er schwebt in der Luft, winzige graue Partikel, die sich weigern, zu Boden zu sinken. Sie tanzen im Lichtkegel der Lampe, als hätten sie einen eigenen Willen. Ich starre auf mein Handy. Mark hat seit seiner letzten SMS nicht mehr geantwortet. Ich habe ihn 5-mal angerufen, aber es kommt nur dieses metallische Knacken in der Leitung. Es klingt, als würde jemand am anderen Ende mit langen Fingernägeln gegen das Mikrofon tippen. Und dann ist da noch die Sache mit Lukas. Mein Vater sagt, es gab nie einen Lukas. Er sagt, ich halluziniere wegen des Schlafmangels, aber ich weiß es besser. Ich gehe zu meinem Schreibtisch und wühle in der untersten Schublade. Da ist unser altes Klassenfoto von der Grundschule. Ich fahre mit dem Finger über die Gesichter. Da bin ich. Da ist Mark. Und da, direkt neben uns, ist ein weißer Fleck. Kein Kratzer, kein Fehler im Druck. Es ist, als hätte jemand mit Säure ein Loch in die Realität geätzt. Genau dort, wo Lukas stehen sollte. Plötzlich höre ich es ein leises, fast zärtliches Kratzen. Es kommt nicht von draußen. Es kommt von der Innenseite meiner Zimmertür. Kratz, kratz, kratz! Es ist das Geräusch von Knochen auf Holz. Ich halte den Atem an. Mein Herz hämmert so laut, dass ich Angst habe. Die Schatten könnten es hören. Papa! Flüstere ich, aber ich weiß, dass er es nicht ist. Mein Vater schnarcht unten auf dem Sofa. Das höre ich durch den Boden. Das Ding vor meiner Tür wartet. Es wartet geduldig wie ein Raubtier, das genau weiß, dass die Beute nirgendwohin flüchten kann. Die Klinke senkt sich langsam Millimeter für Millimeter. Ich sehe, wie sich der Schlitz unter der Tür verdunkelt. Dieser graue Staub quillt jetzt wie Rauch in mein Zimmer. Er riecht nach Moder, nach alten Blumen und nach dem kalten Stein der Gruft. Ich krieche zurück in die Ecke meines Bettes. Die Tür geht nicht auf, aber die Stimme. Die Stimme kommt jetzt direkt aus der Wand hinter mir.
Hajo! Warum hast du mich zurückgelassen?
Es ist Lukas, aber seine Stimme ist verzerrt, als würde er durch eine Schicht aus Erde sprechen. Es ist so dunkel hier unten, Hajo. So verdammt kalt, Mark ist schon fast bei mir. Wir warten nur noch auf dich. Der Kreis muss geschlossen werden, das weißt du doch. Ich schüttle den Kopf, Tränen laufen mir übers Gesicht.
Du bist nicht echt! Schreie ich lautlos! Du bist nur ein Schatten!
Doch in diesem Moment spüre ich es. Eine eiskalte Hand legt sich von hinten um meinen Hals. Die Finger sind unnatürlich lang und rau wie Schmirgelpapier. Ich wage es nicht, mich umzudrehen. Im Fenster sehe ich mein Spiegelbild und hinter mir. Hinter mir steht nicht Lukas, da steht eine Kreatur aus purem, grauem Staub, die Marks Hoodie trägt, sie hat keinen Mund. Aber ich höre ihr Lachen direkt in meinem Schädel. Die Nacht ist noch lange nicht vorbei, Hajo. Und der Friedhof breitet sich gerade in deinem eigenen Haus aus. Die Finger an meinem Hals fühlen sich nicht an wie Haut. Es ist, als würde gefrorener Schlamm langsam zudrücken. Ich wirble herum, trete wild um mich, aber meine Füße treffen nur ins Leere. Die Gestalt im Spiegel ist weg, doch der graue Staub im Zimmer ist jetzt so dicht, dass ich kaum noch die Tür sehen kann. Ich stürze aus dem Bett. Stolpere über meine eigenen Schuhe und reiße die Zimmertür auf. Der Flur draußen ist nicht mehr der Flur, den ich kenne. Die Tapeten hängen in langen, verfaulten Streifen von den Wänden und darunter kommt kein Mauerwerk zum Vorschein, sondern schwarzes, feuchtes Erdreich. Es riecht so intensiv nach Friedhof, dass ich würgen muss.
Papa, wach auf!
Brülle ich, während ich die Treppe hinunterstürze. Meine Schritte auf den Holzstufen klingen dumpf, als würde ich auf weichem Waldboden laufen. Unten im Wohnzimmer brennt noch der Fernseher. Das Flimmern des Bildschirms wirft lange, verzerrte Schatten an die Decke. Mein Vater sitzt immer noch auf dem Sofa, den Rücken zu mir gewandt. Er rührt sich nicht. Papa, wir müssen hier raus. Lukas, die Schatten, sie sind im Haus, keuche ich und packe ihn an der Schulter. In dem Moment, als ich ihn berühre, gibt sein Körper nach, er kippt nicht einfach um, er zerfällt. Vor meinen Augen löst sich mein Vater in eine Wolke aus diesem grauen Staub, auf sein Pyjama fällt in sich zusammen und bleibt als leerer Stoffhaufen auf dem Polster liegen. Da ist kein Fleisch, kein Blut, nur Staub. Ich weiche zurück, mein Verstand weigert sich, das zu begreifen. War er das überhaupt? Oder haben sie ihn schon vor Stunden geholt, als wir noch am Friedhofszaun standen? Das Telefon in der Küche fängt an zu läuten, nicht das Handy. Das alte Festnetztelefon, das wir eigentlich seit Jahren nicht mehr benutzen. Ring, ring, ring. Ich stolpere in die Küche. Das Display des Telefons leuchtet giftgrün, keine Nummer. Nur ein Name. Waldfriedhof. Ich nehme den Hörer ab. Zuerst höre ich nur ein tiefes, nasses Atmen. Dann flüstert eine Stimme, die wie das Rascheln von trockenem Laub klingt. Die Grube ist bereit, Hajo. Wir haben den Platz für den dritten schon ausgehoben. Komm zurück zum Tor. Wenn du nicht zu uns kommst, wird das Haus zu deinem Grab. Draußen vor der Küchentür höre ich jetzt ein Kratzen am Glas. Es ist Mark, er steht auf der Terrasse. Sein Gesicht ist bleich, seine Augen sind komplett schwarz, ohne Iris, ohne Weiß. Er klopft ganz sanft gegen die Scheibe. Lass mich rein, Hajo! Flüstert Mark durch das Glas. Es ist so friedlich hier draußen im Nebel, du musst nicht mehr kämpfen. Lukas wartet schon, er hat deine Lieblingschips dabei. Weißt du noch? Die Mutprobe ist vorbei. Ich sehe, wie sich unter Marks Füßen der Beton der Terrasse in lockere Erde verwandelt. Das ganze Grundstück versinkt langsam im Boden des Friedhofs. Die Zivilisation härten die Lichter der Stadt. Alles verschwindet hinter einer Mauer aus grauem Dunst. Ich greife nach dem Autoschlüssel meines Vaters, der noch am Haken neben der Tür hängt. Es ist meine einzige Chance. Ich muss weg von hier, egal wohin. Doch als ich die Haustür aufreiße, bleibe ich wie angewurzelt stehen. Da ist keine Straße mehr. Da ist keine Nachbarschaft. Direkt vor unserer Haustür beginnt die Allee der Gruften. Und am Ende des Weges steht der Engel aus Marmor, den wir heute Nacht verspottet haben. Er hebt langsam seinen steinernen Arm und deutet auf mich. Ich stürze zum Wagen, meine Finger zittern so sehr, dass ich den Schlüssel kaum ins Schloss kriege hinter mir. Höre ich Marks Schritte auf dem Kies. Ein langsames, schlurfendes Geräusch, als würde er schwere Ketten hinter sich herziehen. Hajo, lauf nicht weg, flüstert er, und seine Stimme scheint jetzt aus dem Auspuff des Autos zu kommen. Endlich greift der Motor, er hustet, spuckt schwarzen Qualm aus und erwacht dann mit einem gequälten Brüllen zum Leben. Ich lege den Rückwärtsgang ein. Die Reifen drehen auf dem weichen Friedhofsboden durch. Matsch und Staub spritzen gegen die Scheiben. Ich schaue in den Rückspiegel und sehe, wie unser Haus langsam in sich zusammenfällt. Es stürzt nicht ein wie normales Mauerwerk. Es löst sich einfach auf, wird zu Sand und verschwindet im Rachen der Erde. Da ist kein Zuhause mehr. Da ist nur noch die endlose Nacht. Ich rase los. Die Scheinwerfer schneiden durch den dichten Nebel. Aber egal, in welche Straße ich einbiege, da sind nur Grabsteine, Tausende. Sie stehen jetzt mitten auf der Fahrbahn, ragen aus dem Asphalt wie verfaulte Zähne. Ich weiche aus, schleudere über den Seitenstreifen, doch die Landschaft verändert sich nicht. Herden ist weg. Die Zivilisation ist eine Lüge. Es gibt nur noch diesen einen Weg, der immer tiefer in das Herz des Waldfriedhofs führt. Plötzlich fängt das Radio an zu rauschen. Ein greller, hoher Ton, der in meinen Ohren schmerzt. Dann eine Durchsage, völlig verzerrt. Achtung an alle Bewohner, die Schicht ist beendet. Bitte finden Sie sich an Ihren zugewiesenen Grabstellen ein. Das Verlassen des Geländes ist streng untersagt. Ich schlage mit der Faust gegen das Armaturenbrett, versuche das Radio auszuschalten, aber die Knöpfe schmelzen unter meinen Fingern weg. Das Plastik wird weich wie Wachs. An der nächsten Kreuzung steht Lukas. Er trägt immer noch sein Fußballtrikot von damals, aber es ist zerfetzt und von Wurzeln durchwachsen. Er hält eine Taschenlampe hoch, doch das Licht, das herauskommt, ist schwarz. Es wirft Dunkelheit statt Helligkeit. Ich trete voll aufs Gas, will ihn einfach überfahren, will, dass dieser Albtraum endet. Doch als ich ihn treffe, spüre ich keinen Aufprall. Der Wagen fährt einfach durch ihn hindurch, als wäre er nur aus Rauch gemacht. Im Vorbeifahren sehe ich sein Gesicht im Seitenfenster. Er lächelt, ein Mund voller Erde und Maden. Der Tank ist fast leer. Die Nadel sinkt schneller, als es physisch möglich ist. In diesem Ort wird alles verbraucht. Benzin, Zeit, Hoffnung. Ich halte den Wagen mitten auf einer Lichtung an. Vor mir ragt die große Kapelle, auf ihre Tore sind weit geöffnet. Und drinnen brennen tausende violette Kerzen. Komm rein, Hajo, flüstern die Schatten aus den Bäumen. Hier ist es warm. Hier musst du keine Angst mehr vor dem Morgen haben. Denn der Morgen wird niemals kommen. Ich greife nach meinem Handy, ein letzter Versuch. Aber das Display zeigt jetzt kein Rauschen mehr. Da steht eine Nachricht, die gerade erst geschrieben wurde. Du hast die Mutprobe fast bestanden. Nur noch ein Schritt. Der letzte Schritt gehört dir. Ich sehe an mir herunter. Meine Hände sind jetzt komplett grau. Die Haut ist trocken wie Pergament. Und wenn ich die Finger bewege, rieselt der Staub aus meinen Poren. Ich bin kein Mensch mehr, der flieht. Ich bin die Beute, die bereits verdaut wird. Ich steige aus dem Wagen. Die Luft ist so still, dass ich das Ticken meiner eigenen Uhr höre, bevor auch sie stehen bleibt. Ich gehe auf die Kapelle zu meinen Schritten, hinterlassen keine Abdrücke mehr. Ich bin leicht wie Staub. Hinter mir höre ich, wie die Fahrertür des Wagens von selbst ins Schloss fällt. Die Lichter der Scheinwerfer erlöschen. Die Dunkelheit ist jetzt absolut. Ich bin bereit, flüstere ich in die Leere. Und die Toten antworten mit einem Chor aus tausend Stimmen. Endlich. Endlich. Ich stehe in der Kapelle. Der Geruch hier drin ist nicht mehr nur Moder. Es ist der Duft von Ewigkeit. Die violetten Kerzen werfen lange, tanzende Schatten an die hohen Wände. Und in diesen Schatten sehe ich Szenen aus meinem Leben. Ich sehe mich als Kind. Ich sehe meine Mutter, wie sie mir das Abendbrot macht. Aber alle Gesichter sind grau verwaschen, als hätte jemand mit dem Finger über eine frische Zeichnung gewischt. In der Mitte der Kapelle steht ein leerer Sarg aus dunkler Eiche. Er ist wunderschön gearbeitet, mit silbernen Beschlägen, die im Kerzenlicht funkeln. Und auf dem Deckel steht ein Name, mein Name. Es ist Zeit, Hajo, sagt eine Stimme hinter mir. Ich drehe mich um. Es ist Lukas. Er sieht jetzt wieder ganz normal aus. Er trägt sein Fußballtrikot. Er grinst und in seiner Hand hält er eine Tüte Chips. Aber sein Grinsen ist zu breit. Viel zu breit. Du hast gewonnen, Hajo, flüstert Lukas. Du bist der Einzige, der es bis hierher geschafft hat, Mark? Mark ist schon draußen am Zaun. Er wartet auf dich. Aber du weißt, wie das Spiel funktioniert. Einer muss bleiben, damit die anderen gehen können. Das ist das Gesetz der Mutprobe. Ich starre auf den Sarg und wenn ich nicht will, krächze ich. Meine Stimme klingt wie das Brechen von trockenem Holz. Lukas lacht und aus seinem Mund purzelt grauer Staub auf den Marmorboden. Wollen? Hajo, schau dich an. Du hast keine Wahl mehr. Ich sehe an mir herunter, meine Beine sind weg, dort, wo eben noch meine Jeans und meine Sneaker waren, ist jetzt nur noch ein Wirbel aus grauem Nebel, der mich fest mit dem Boden der Kapelle verbindet. Ich werde eins mit diesem Ort. Ich fühle, wie meine Erinnerungen verblassen. Wer war meine Mutter? Wie hieß die Straße, in der ich gewohnt habe? Alles wird gelöscht. Übrig bleibt nur der Friedhof, die Stille, der Staub. Plötzlich finde ich mich wieder am Zaun des Waldfriedhofs. Es ist die Stelle mit der verbogenen Strebe. Die Sonne geht gerade auf. Ein fahles, kaltes Licht kriecht über den Horizont. Ich sehe Mark, er steht auf der anderen Seite. In der Freiheit, er zittert, er weint und er starrt mich an. Aber er sieht mich nicht. Er starrt auf den Boden, auf einen kleinen Haufen grauen Staub, der direkt vor dem Zaun liegt. Hajo? Flüstert er. Hajo, wo bist du? Ich stehe direkt vor ihm. Ich schreie seinen Namen, ich schlage gegen den Zaun, aber meine Hände gehen einfach durch das Metall hindurch. Ich bin ein Echo, ein Rest von etwas, das einmal existiert hat. Mark hebt das T-Shirt auf, das auf dem Boden liegt. Es ist mein T-Shirt. Er drückt es sich ans Gesicht und schluchzt. Dann dreht er sich um und geht. Er geht zurück in das Leben, das mir gerade aus den Fingern geronnen ist. Und dann sehe ich es hinter Mark. Im hellen Licht des Morgens erscheint eine Silhouette. Es ist Lukas, er geht neben Mark her, legt ihm den Arm um die Schulter. Mark scheint es nicht zu merken. Lukas dreht den Kopf noch einmal zurück zu mir. Er zwinkert mir zu. Die Schatten haben nicht nur mich geholt. Sie haben einen Platz getauscht. Einer von uns ist draußen, aber er ist nicht mehr menschlich. Und der, der menschlich war, ist jetzt der Staub unter ihren Füßen. Der Wind frischt auf und bläst mich über die Gräber davon. Ich habe keine Angst mehr. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich bin jetzt ein Teil der Stille. Wenn du das nächste Mal an einem alten Zaun vorbeikommst, Hajo, wenn du ein Scharren hinter der Wand hörst oder einen grauen Handabdruck auf deinem Shirt findest, dann lauf nicht weg. Es bringt nichts. Der Kreis schließt sich immer. Die Mutprobe ist vorbei. Und ich habe verloren.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest, Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.